Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Ich werde hier gleich über den Mondvogel reden, den Schönbär und den Perlglanzspanner. Das sind jetzt keine Erfindungen überspannter Poeten. Das sind einfach die Namen von Nachtfaltern. Und um die geht es unter anderem in dem herrlichen Buch Lebendige Nacht. Die Biologin Sophia Kimmich schreibt da aber auch über unser menschliches Verhältnis zur Nacht. Gleich mehr dazu. Es ist nicht ungefährlich, was Wissenschaftlerinnen so treiben, habe ich mir sowieso schon gedacht, aber ein neues Buch hat mir das bestätigt. Die Biologin Sophia Kimmich zum Beispiel, die wollte sich die Tiere der Nacht genauer anschauen und darüber ist sie selbst so zu einer Art Nachtwesen geworden. Das zeigt ganz eindeutig ihr neues Buch Lebendige Nacht. Frau Kimmich, seien Sie willkommen, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Waren Sie denn heute Nacht wieder draußen unterwegs, wie in so vielen anderen Nächten?
Tatsächlich die letzte Nacht nicht. Die habe ich schön friedlich geschlafen.
Eine Ausnahmenacht offenbar in Ihrem Leben. Wie sehr Sie sich in die Nacht verstrickt haben, auch über die Tiere hinaus, die Sie sich als Biologin eigentlich anschauen wollten, das zeigt sich bei dem Buch auch daran, dass Sie aus lauter Gedichten zitieren, die sich mit der Nacht beschäftigen. Und eins Ihrer nächtlichen Lieblingsgedichte, das stammt von Michael Lermontov. Lesen Sie uns doch bitte mal die Zeilen vor, die Sie von ihm zitieren.
Einsam trete ich auf den Weg, den leeren, der durch Nebel leise schimmernd bricht. Sehe die Leere still mit Gott verkehren und wie jeder Stern mit Sternen spricht.
Verse von Michael Lermontov über die Nacht. Wie sind Sie denn jetzt von Wildschweinen, von Füchsen, Fledermäusen, Nachtfaltern und anderen Nachttieren dann zu Gedichten gekommen?
Als Biologin habe ich, glaube ich, so ein bisschen anderen Blick auf die Welt manchmal. Ich glaube, ein großer Teil der Menschen trennt ja die Welt in die Menschen und die Tiere. Für mich als Biologin sind wir Menschen auch einfach nur Teil der Säugetiervielfalt und irgendwie ist deswegen immer das größere Bild bei allem, was ich denke und schreibe, mit dabei und dann eben auch unsere Beziehung zur Nacht.
Ich fand Ihr Bild sehr berückend, Ihr Buch sehr berückend, muss ich sagen, weil es auch eben ein Buch ist, das sagen Sie auch, wenn Sie sagen, die Menschen und ihre vielfältigen Nachtbeschäftigung gehören zum ganzen Bild. Und es gibt auch eine Brücke zwischen Natur und Poesie in Ihrem Buch, insofern, als Sie bei den Nachtfaltern nahmen, ich habe vorhin schon mal ein paar genannt, der Mondvogel zum Beispiel, der Schönbär, der Perlglanzspinner, und wie Sie dann aber schreiben über diese Tiere, zum Beispiel über den breitflügeligen Fleckleibbär. Das ist nochmal auch sehr interessant und poetisch. Lesen Sie uns doch bitte das auch vor.
Gerne. Dieser heimische, zarte Falter hat etwas von einer Grande Dame aus früheren Zeiten. Kopf und Vorderleib sind in einen feinen, dichten, schneeweißen Pelz gekleidet. Die Flügel erscheinen wie ein edler, heller Mantel, übersät mit zahlreichen schwarzen Pünktchen.
Tolles Tier, offenbar auch optisch.
Ja, wunderschön. Ja.
Ich hatte von den Nachtfaltern, von denen Sie erzählen, in dem Buch null Ahnung vorher, muss ich zugeben, wie wahrscheinlich auch manche andere Menschen auch. Und ich habe bei Ihnen gelernt, dass die unglaubliche Sinnesleistung vollbringen, diese kleinen Tiere. Zum Beispiel Seidenspinner, da können die Männchen, die Weibchen noch in 5 Kilometer Entfernung riechen oder erschnuppern. Wie machen die denn das?
Wenn man sich so einen ganz normalen Tagfalter vorstellt, dann sieht man ja vorne diese Antennen, so lange Stiele quasi mit einem Kügelchen drauf. Wenn man sich Nachtfalter anguckt, sehen die ganz anders aus. Die sehen aus wie so gefiederte Blätter. Und das liegt daran, dass sie versuchen, eine möglichst große Oberfläche zu schaffen auf diesen Fühlern. Und genau diese Oberfläche ist sozusagen der Trick, dass auf ganz viel Platz diese Duftmolekülchen quasi anhaften können.
Und das ist auch schon, was diese spezielle Ausstattung, die die Nachtfalter da haben, das ist auch schon technisch nachgebaut worden, erzählen Sie auch, nämlich um Sprengstoff aufzuspüren. Wie geht das, also wie kann man das vom Seidenspinner oder von anderen Nachtfaltern jetzt auf Sprengstoffdetektoren übertragen?
Ja, die Biologie ist da ja immer viel besser als die Technik. Also deswegen gibt es ja auch immer noch heute Spürhunde bei all der modernen Technik. Und da hat man dann versucht, sich dieses große Oberflächenschaffen eben abzugucken. Heute haben wir eben mithilfe der Nanotechnologie auch die Möglichkeit, auf sehr kleinem Raum ganz viel Oberfläche zu schaffen. Und das nutzt dann eben dieser Sprengstoffdetektor, kopiert quasi diese Oberflächenstruktur des Falters.
von Nachtfaltern gelernt. Das sind jetzt eben eher unbekannte Tiere, die Nachtfalter, von denen Sie erzählen. Sie nehmen sich aber auch die bekannteren vor für Ihr Buch, also Wildschweine, Eulen, Fledermäuse oder auch Waschbären. Das ist besonders interessant, denn Sie erzählen, wie enorm geschickt diese Tiere sind, Waschbären. Woran zeigt sich das zum Beispiel?
Also zum einen haben sie den besten Tastsinn in den Händen, den wir im ganzen Tierreich unter den Säugetieren finden können. Sie haben wahnsinnig viele Nervenzellen in den Händen und sie sind damit extrem geschickt. Wenn man zum Beispiel Waschbären versucht zu fangen für Forschungszwecke, wie wir das auch schon getan haben, dann gibt es dafür ganz spezielle Fallen, die quasi wie so eine Matroschka in der Falle nochmal so eine kleine Box haben, in der ein kleiner Hebel ist und nur der Waschbär schafft es, so kompliziert da reinzugreifen und diesen Hebel zu bewegen, sodass man ganz speziell zum Beispiel eben nur den Waschbären fängt.
Und Sie verfolgen in dem Buch auch den Gedanken, erstmal wollte ich fragen, Sie wechseln dann von solchen Geschichten, von solchen Detailbeobachtungen an einzelnen Tieren dann auch immer zu grundsätzlicheren Einsichten über die Tiere, zum Beispiel, dass mehr als 2/3 aller Säugetiere leben vorzugsweise in der Nacht und oder in der Dämmerung und das könnte was mit unserem gemeinsamen Leben, also uns als Säugetiere, mit den Dinosauriern zu tun haben, was denn?
Ja, das ist total spannend, weil wir Menschen ja tagaktive Wesen sind und deswegen das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass quasi unsere nahen Verwandten so viele die Nachtseite gewählt haben. Und das könnte eben daran liegen, dass die frühen Säugetiere genau zu einer Zeit entstanden sind, als die Welt von den Dinosauriern dominiert wurde. Die haben quasi jeden verfügbaren Nische, den ganzen Lebensraum der Erde dominiert. Und da war die Nacht sozusagen die Ausweichstrategie und das zeigt sich eben bis heute.
Also unsere allerersten Vorfahren auf der Säugetierstrecke sind dann lieber nachts rumgekrochen, um nicht tags von den Raptoren und so weiter verspeist zu werden. Ja. Und Sie verfolgen in dem Buch auch den Gedanken, dass unsere Fähigkeit zu sprechen auch was zu tun haben könnte mit dem Nachtleben so vieler Tiere. Was denn?
Da gibt es eine ganz spannende Publikation, die sich angeschaut hat für ganz, ganz viele verschiedene Tiergruppen, ob die in der Lage sind, sozusagen Laute zu formulieren, also eine Form von Sprache haben oder nicht. Und dabei hat man dann festgestellt, dass es ganz, ganz häufig so ist, dass die Nachttiere Sprachen haben und tagaktive Tiere weniger. Und daraus haben sie geschlossen, dass man in der Nacht vielleicht diese Lautäußerung gebraucht hat, weil zum Beispiel optische Kommunikation ja nicht funktioniert, wenn es dunkel ist. Und das heißt, so die Wurzeln der Lautkommunikation, und das ist ja letztlich das, was unsere Sprache auch ist, könnten also in der Dunkelheit liegen.
Und das geht dann weit, weit vor den Menschen zurück in die Geschichte der Wirbeltiere, diese Theorie, ne?
Genau, die ersten Tiere, die sozusagen auf die Idee gekommen sind, Töne zu bilden, um sich zu verständigen.
Jetzt machen wir Menschen uns ja immer breiter auf der Welt. Das wissen wir ja, wie wir die Lebensräume der Tiere zurückdrängen. Was mir so nicht bewusst war und worüber Sie auch schreiben, dass wir auch, wie stark wir die Nacht auch immer weiter zurückdrängen durch das massive Lichtaufkommen, das wir erzeugen. Sie schauen sich auch die Folgen an für die Tierwelt, für Ihr Buch. Was sind das für Folgen?
Genau, wir sprechen da von Lichtverschmutzung, wie eben von Umweltverschmutzung, weil letztlich ist das genau das, was wir machen. Wir verschmutzen die natürliche Dunkelheit mit diesem künstlichen Licht. Und die Tiere, die in dieser Dunkelheit leben, sind aber seit Millionen von Jahren an diese Dunkelheit angepasst. Das heißt, ihre Sinne, ihre ganzen Stoffwechselprozesse und so weiter sind darauf angewiesen, dass es dunkel ist. Und das führt eben dazu, dass wenn wir mit diesem künstlichen Licht in die Nacht eingreifen, zum Beispiel der Schlupf von Schildkröten nicht mehr funktioniert, Zugvögel sich nachts nicht mehr orientieren können, mit Gebäuden oder Leuchttürmen kollidieren, Insekten an Lampen verenden und so weiter. Das heißt, wir greifen massiv ein, ohne dass uns das bewusst ist, weil Licht bei uns eigentlich immer positiv konnotiert ist.
Wie ist das bei den Schildkröten zum Beispiel? Warum funktioniert das nicht mehr mit dem Schlüpfen der Schildkröten?
Bei den Schildkröten ist es so, dass ganz viele Eier in den Sand gelegt werden und dann gibt es so einen Massenschlupf, wo ganz viele Tiere gleichzeitig schlüpfen und dann diesen beschwerlichen Weg sozusagen vom Strand ins Meer schaffen müssen. Und normalerweise in einer natürlichen Nacht ist durch die Reflexion der Wasseroberfläche das Meer sozusagen der hellste Punkt. Und daran orientieren sie sich. Wenn jetzt aber die Strandpromenade hell beleuchtet ist, ist plötzlich eben die Straße und all die falsche Richtung sozusagen hell beleuchtet. Und die Schildkröten laufen schlicht in die falsche Richtung, werden dann überfahren, von Vögeln gefressen und so weiter.
Das heißt, Sie würden stark dafür plädieren, unsere Lichtverschmutzung zurückzufahren?
Definitiv. Das wäre auch für uns Menschen gut. Auch wir brauchen die dunkle Nacht, um zum Beispiel gut zu schlafen. Und es gibt auch ganz viele Erkrankungen, die mit Lichtverschmutzung bei Menschen assoziiert sind. Das heißt, wir wollen natürlich nicht ganz auf Licht verzichten, aber ganz oft benutzen wir Licht an Orten oder in einer Menge, die wir gar nicht brauchen. Und da sollten wir bewusster mit dem Licht umgehen.
Das ist jetzt Ihr zweites Buch. Ihr erstes hieß Von Füchsen und Menschen. Das ist vor 3 Jahren zu einem Bestseller geworden. Und Sie werfen in dem jetzigen Buch auch mal so einen Seitenblick auf Ihre Geschichte als Autorin und schreiben, dass Sie eigentlich gar nicht vorhatten, Autorin zu werden, so als Biologin und Wissenschaftlerin. Dann ist es aber doch passiert. Wie denn?
Ja, quasi aus Versehen Schriftstellerin geworden. Tatsächlich war einfach immer mal wieder in den Medien Berichte über meine Forschungsarbeit. Und dann hat mich irgendwann ein Verlag sozusagen da meine Arbeit entdeckt und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich konnte es mir nicht so wirklich vorstellen, aber das, was mich auch in der Wissenschaft antreibt, nämlich Neugierde, hat mich auch in dem Fall dazu verleitet zu sagen, ach naja, ich könnte es ja mal ausprobieren. Und dann hat so einen großen Spaß gemacht, dieses Erzählen können von all der Leidenschaft, die ich für meine Arbeit empfinde, die so in wissenschaftlichen Publikationen ja gar keinen Raum hat. Dass ich gedacht habe, das muss ich weitermachen.
Ich hatte ja jetzt auch bei dem Buch den Eindruck, bei der Erzählfreude, die ich da sehe und auch bei der Sprachkraft, die Sie da zeigen, jetzt können Sie wahrscheinlich eher ohne Bücher schreiben nicht mehr weitermachen, oder?
Ja, das stimmt. Also weil das einfach so eine tolle Methode ist für mich auch, diese ganzen großen Emotionen, die Faszination und alles, was ich so in der Natur erlebe, irgendwo wie so eine Art Tagebuchprozess sozusagen zu Papier zu bringen. Und dann ist es natürlich auch toll, die ganzen Rückmeldungen von Menschen zu bekommen, denen ich damit irgendwie Natur näher bringen kann oder die mit denen das dann irgendwas macht. Das ist natürlich auch ein ganz tolles Gefühl, wenn jemand sagt, das Buch hat mir irgendwie eine andere Welt eröffnet oder irgendwie ja eine tolle Erfahrung bereitet. Was kann es Schöneres geben?
Zum Schluss, Sie erzählen von sehr vielen besonderen nachtaktiven Tieren und jetzt stellen Sie uns doch bitte noch eins vor, das viel mit Menschen gemein hat, insofern als ja es Menschen geben soll, die nachts mal gerne einen über den Durst trinken und so. Ein Exemplar haben Sie auch im Tierreich gefunden, das Federschwanz-Spitzhörnchen. Was treibt das denn in der Nacht?
Ein ja sehr lustiger Gesell mit einem sehr interessanten Schwanz, der aussieht wie eine Feder am Ende. Das geht tatsächlich nachts an eine ganz bestimmte Palme, die in ihren Blüten einen alkoholischen Saft produziert, eine Art natürlicher Palmenwein, und geht sich da ordentlich betrinken.
Und verträgt sehr viel mehr als wir Menschen, oder?
Ja, das hat Blutalkoholwerte, da würden wir das Zeitliche segnen. Also,
also nicht zum Vorbild nehmen, das Federschwanz-Spitzhörnchen. Nee. Das lernt man kennen in dem Buch Lebendige Nacht von Sophia Kimmich, eine Hommage an die Nacht, erschienen im Hansa Verlag mit 270 Seiten. Haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Bekannte Zitate abwandeln, verdrehen, verbiegen, das ist eine Methode bei den neuen Buchtiteln, die in diesem Monat auf den Markt gekommen sind. Hans von Trotha hat sich die angesehen, immer auf der Suche nach besonders auffälligen Buchtiteln für die Auszeichnung mit unserem Mops des Monats.
Der Mops des Monats.
Als eine Art Motto über allen Mops-Shortlists könnte stehen, muss ich das gelesen haben? Oder auch, das Buch, Steckbriefe für deine Lieblingsbücher. Wobei, wie steht es um das Buch, wenn es bald nicht mehr von Menschen geschrieben ist, sondern von KIs? Noch haben wir anscheinend die Wahl zwischen dem affirmativen richtig Texten mit KI und einem skeptischeren Schummeln mit ChatGPT. Gendertechnisch arbeitet der Buchmarkt noch an sich. Der Frühling kommt etwa einerseits mit den Fragen, wann sind Frauen wirklich zufrieden und warum ein Mann, wenn man mehr haben kann, mehr mit 2 E, auf der anderen Seite mit einem kerligen Grillen für Kerle. Überhaupt neigt die Kochbuchsparte gerade zum knackigen Kurztitel, angeführt vom kaum zu toppenden Zack, Boom, Schlank. Zwar behauptet ein Buch erklären zu können, warum Mathematik fast alles ist, wobei das fast einem aktuellen Trend auf Covern folgend in Klammern steht. Das ist aber wahrscheinlich nicht unbedingt so gemeint, dass man mathematische Optionen wie das Zählen irgendwie auf alle Lebensbereiche anwendet, wie in »Mein unfassbar kompliziertes Leben, Männer nicht mitgezählt« oder »Ich zähle jetzt bis Om«. Das Thema Coaching provoziert gerade sonst nicht so häufige Ausrufezeichen auf Covern. Das gilt sowohl für Ihr bester Coach sind Sie, Ausrufezeichen, als auch für Nicht noch ein Coaching-Buch, Ausrufezeichen. Vielleicht reicht ja statt Coaching auch schon das Halbwissen eines Volljuristen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, spielen Titelerfindungen gern mit einfach zu erkennenden formalen Regeln. Schlichteste Variante ist der Reim. Da ist der März ganz gut bestückt mit Muss mit Schuss, Genial vital, krank gesund, in deinem Körper geht es rund und Peter kommt später. Ein anderes Beispiel fürs schnell zu erkennende Spiel mit formalen Vorgaben auf dem Cover ist die Abwandlung von Begriffen und Redewendungen. Davon quillt es gerade regelrecht über in den Buchläden. Da haben wir zum Beispiel »Ich fühle was, was du nicht siehst« oder »Früher war mehr, jetzt nicht mehr Lametta, sondern Verbrechen«, »Mord sei Dank« und »Mord verjährt jetzt auch nicht mehr nicht, sondern Mord vergammelt nicht«. Überhaupt gibt es eine Affinität von Kapitalverbrechen zu dieser Marketingvariante. Es geht weiter mit »Um die Hecke gebracht«, »Auf Biegen und Verbrechen«, »Sagenhafte Nordgeschichten« und »Crystal Death«. Außerdem gibt es »Ich wollte, ich hätte ein Huhn«, »Trinkerbell«, »Fiesmuschel« und »Ich war noch niemals an der Adria«. Aber der Gipfel dieser, nennen wir es einmal, die leichte Schändung eines gängigen Zitats zum Zweck der maximalen Aufmerksamkeitsoptimierung, idealerweise verbunden mit einem impliziten gesellschaftlichen Statement, der Gipfel dieses Vorgehens und damit Mops des Monats ist natürlich alte, weise Männer.
Alte, weise Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies, so heißt dieses Buch vollständig. Das ist ein Buch von zwei Journalistinnen, von Franka Lehfeld und Nena Brockhaus. Sie haben für das Buch unter anderem mit dem Schauspieler Mario Adorf und dem einmaligen Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber gesprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kann man reich werden mit sagenhaftem Geiz? Kann man schon. Davon erzählt der Roman Das Fräulein des bosnischen Literatur-Nobelpreisträgers Ivo Andrić. Das Fräulein gehört zu seiner bosnischen Trilogie. Die hat er 1945 veröffentlicht. Und jetzt gibt es das Buch in einer neuen Ausgabe. Die hat Jörg Plath für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Das Fräulein aus dem Buchtitel, das ist diese sagenhaft Geizige. Warum wird sie das denn? Was ist da passiert mit ihr?
Der Vater stirbt und auf dem Sterbebett erzählt er ihr oder offenbart er ihr das Geheimnis, sagt er, des menschlichen Daseins in der Gesellschaft, nämlich die Achtung der Höhe der Ausgaben. Also die Achtung darauf, dass man, wie viel Geld man ausgibt. Denn die Einkünfte, die hängen ja von anderen Menschen ab und von den Umständen, aber die Ausgaben, die liegen eben allein in ihrer Hand und auf die soll sie auf jeden Fall ihre ganze Aufmerksamkeit und Kraft richten und unbarmherzig sparsam sein. Gegen jedermann, vor allem gegen sich selbst. Er habe es leider anders gehalten, sagt der Vater, und sei daher bankrott. Und er sagte es und verstarb daraufhin.
Und die Tochter ist eine brave Tochter und hält sich an Papas Rat, unbarmherzig sparsam zu sein, ja?
Ja, sie ist 15 Jahre alt, das ist natürlich ein starker Eindruck und es ist ja auch ein wichtiger Rat. Und sie kann auf ihre Mutter, die ist entscheidungsschwach, nicht rechnen. Also hält sie sich an diesen Rat, ja, und zieht sich von allen Menschen zurück, beginnt immer dasselbe altmodische Kleid zu tragen, dieselben abgenutzten Schuhe. Und versucht dann die Schulden des Vaters auch noch zu beseitigen. Das kann sie auch recht gut mit Hilfe des Mitleids der Geschäftspartner und mit Hilfe des Mitleids auch der Behörden. Sie kündigt den Hausangestellten, sie weist die Bettler ab und die meiden das Haus auch bald. Das war einst freundlich, aber jetzt liegt's meist im Dunkeln, weil, so heißt es sehr schön, in ihm mit Wonne statt des Stromes nur das Augenlicht vergeudet wird. Also aus dem Mädchen ist schon in jungen Jahren eine einsame alte Jungfer geworden. Sarajevos vorzüglichster Geizhals.
Und was erzählt Ivo Andrić dann von diesen, also wenn ich es mir vorstelle, jetzt dieses geizige Fräulein mit ihren abgetragenen Klamotten in dem dunklen Haus, klingt auch nach einem recht sparsamen Setting für einen Roman.
Das ist sparsam, das stimmt. Er erzählt zunächst davon, wie sie ganz tastend und dann aber auch kometenhaft aufsteigt als Wucherin und Spekulantin. Es beginnt auch der Erste Weltkrieg dann, das erweist sich natürlich für sie als wunderbares Geschäft. Und als er endet, da ist sie Millionärin, aber da wird ihr Erfolg eben auch von den Zeitungen angeprangert. Und auch, dass sie serbische Verwandtschaft hat, macht sich nicht gut in Bosnien. Also wandert sie dann 1919 nach Belgrad aus, davon erzählt er, sehr knapp. Und dort geht sie zu Verwandten, verliert aber dort die Härte und auch den Riecher für das Geschäft. und stirbt dann 1935 einsam und verlassen und man findet erst später ihre Leiche. Ja, wie er das erzählt, ein sparsames Setting, das stimmt. Also sie bekommt jeweils in Sarajevo und in Belgrad wenige Menschen zur Seite gestellt. In Sarajevo sind es 3 mehr oder minder ehrbare Kaufleute. 2 kennt sie noch von ihrem Vater. Die waren bei ihm angestellt oder haben ihn begleitet. Der 3. wird am wichtigsten, ein jüdischer Kaufmann, der den Riecher hat für die Geschäfte. Dem schließt sie sich an, mit dem macht sie dann auch ihre Millionen. In Belgrad sind es nur 2 Personen, da ist es eine Frau und ein Mann, ein Betrüger. Und den beiden geht dann Rajka Radakovic auf den Leim. Von diesen Geschäften, die sie treibt, aber ist kaum die Rede. Mhm. Und das ist natürlich durchaus ein Problem. Also Andrić kann eigentlich nur erzählen von Erfolg und Scheitern, von Härte und Ohnmacht, dann, wenn sie sich mit anderen Menschen auseinandersetzt. Und das sind eben nur diese 5, weswegen er dann den Erzähler öfter resonieren lässt. Und das aber leider meist recht allgemein und auf der Stelle tretend manchmal auch. Also das ist echt ein Nachteil.
Und ja, was erzählt einem dieses Buch überhaupt, wenn man das jetzt heute liest, wie gesagt 1945 veröffentlicht? Ist das interessant als Charakterstudie einer ja auch menschlich sehr sparsamen Person?
Nicht so sehr. Also natürlich kann man lernen, aber das wissen wir eigentlich schon, niemand ist eine Insel. Selbst die Geizige kann nur mit Gewinn geizig sein, wenn es die Zeitläufe erlauben, etwa im Krieg. Aber das wussten wir eben schon. Ich glaube, da kann man eher Molière, den Geizigen, lesen, da hat man mehr von.
Und ich habe es gesagt, das Buch gehört zu Ivo Andrić berühmter bosnischer Trilogie, dieses Literaturnobelpreisträgers. Wie fügt sich dieses Buch denn ein in diese Trilogie?
Die Trilogie besteht aus Die Brücke über die Drina, das ist wohl sein bekanntestes Buch. Das ist auch ein großartiges Buch und Wesire und Konsuln in der deutschen Fassung. Die sind ja alle entstanden, nachdem er als Botschafter im Deutschen Reich, als Botschafter von dem Königreich Jugoslawien im Deutschen Reich abgetreten ist, 1941. Dann hatte er Zeit zu schreiben. Sind alle 45 erschienen, diese 3 Bände, und erzählen alle eigentlich verschiedene Aspekte, verschiedene Jahre aus der Geschichte Bosniens und von diesem Nebeneinander in Bosnien von Orient und Okzident. Aber nur in Das Fräulein steht eine Person im Mittelpunkt und nur diese siedelt dann noch über von Sarajevo nach Belgrad, so wie es übrigens die Übersiedlung nach Belgrad auch Andrić selbst getan hat, also der spätere Nobelpreisträger, der begann eben damals nach dem Ersten Weltkrieg seine diplomatische Karriere. Es gibt nur einen lockeren Zusammenhang in dieser Trilogie und es ist der letzte Band, es ist auch leider der schwächste, finde ich. Man sollte vielleicht, wenn man noch nichts von ihm kennt, eher die anderen lesen. Diese Trilogie zeigt die ganze Bandbreite dieses Andrićschen Erzählens und das ist auch schön gemacht in der Übersetzung von Katharina Wolf-Kieshaber, die hat die alten Übersetzungen überarbeitet aus den 50er Jahren und das finde ich auch gelungen.
Für das Buch Ivo Andrić, Das Fräulein, ins Deutsche übersetzt, ursprünglich von Edmund Schneeweiß, jetzt wie gesagt überarbeitet von Katharina Wolf-Grieshaber, erschienen im Tscholnay Verlag. Jörg Plath hat uns das Buch vorgestellt. Vielen Dank.
Straßenkritik.
Ich bin die Helena und bin gerade in Garmisch. Das Buch, was ich zuletzt gelesen habe, war Betoninsel von Ballard im Rahmen meines Studiums. Ich studiere Bühnen- und Kostümbild. Und wir haben uns das letzte Semester mit dem Science-Fiction-Roman beschäftigt, um dann ein Bühnenbild zu entwerfen. Und ganz kurz zusammengefasst geht es in dem Roman um einen Architekten, der zu schnell fährt und dann eine Autobahnböschung herunterstürzt und auf einer Betoninsel landet und anfangs noch fliehen möchte, aber immer mehr mit der Insel irgendwie zusammenwächst und letzten Endes dann eigentlich gerne dort bleibt, um aus seinem Alltag zu entfliehen. Es ist vielleicht ein gutes Buch für zwischendurch mal.
Helena empfiehlt für zwischendurch das Buch Betoninsel von J.H.G. Ballard, erschienen im Diaphanes Verlag, gibt es eine Taschenbuchausgabe mit 180 Seiten. Für 18 Euro ist die zu haben. Jetzt haben wir hier einen ungewöhnlichen Weg von der Lyrikerin zur Krimi-Autorin. Melissa Ginsberg aus Texas hat erst 3 Lyrikbände veröffentlicht und dann einen Krimi geschrieben, der in ihrer Heimatstadt Houston spielt. Das ist die Sunset City, so heißt auch der Kriminalroman. Der steht in diesem Monat neu auf unserer Krimi-Bestenliste. Jetzt empfohlen von Jurymitglied Katrin Dirksen.
Neue Krimis.
In Melissa Ginsburgs Sunset City beginnt eigentlich alles damit, dass Charlotte nach Jahren ihre beste Freundin mal wieder trifft. Charlotte lebt in Houston, sie arbeitet in einem Coffeeshop und sie kennt Danielle eigentlich schon aus Kindheitstagen. Aber die beiden haben sich aus den Augen verloren, weil sie beide ziemlich exzessive Drogenphasen hatten. Aber jetzt bringen sie sich so auf den neuesten Stand. Und gerade Danielle hat super viel zu erzählen, denn seit kurzem arbeitet sie für eine Website als Pornodarstellerin. Also führt ein echt aufregendes Leben und das sieht eigentlich so aus, als könnte es nochmal so einen Neustart für diese Freundschaft geben. Aber ein paar Tage später bekommt Charlotte Besuch von einem Detective. Und der bringt wirklich schlechte Nachrichten. Danielle ist ermordet worden. Und das auf furchtbar brutale Art und Weise. Wir kennen ja als Krimileser alle so diese Geschichten, in denen an dem Punkt der innere Ermittler der Erzählerfigur erwacht. Also jemand ist gestorben und der fängt dann an, Nachforschung anzustellen, weil ihn das nicht loslässt. Und hier ist das so ein bisschen subtil gedreht. Also Charlotte geht es vor allem darum, sich Danielle einfach nochmal nahe zu fühlen. Und deswegen nimmt sie Kontakt zu diesen Leuten aus der Pornoszene auf. Sie feiert mit denen. Sie will so ein bisschen verstehen, wie Danielles Leben eigentlich zuletzt ausgesehen hat. Das heißt, die Autorin baut weniger so einen super dichten Plot und Suspense auf, als dass sie so eine Atmosphäre strickt. Obwohl der Aufschlag dann schon ziemlich hart ist. Charlotte fällt aus ihrem kleinen Leute-Alltag heraus und sie landet echt unsanft in so einer düsteren Parallelwelt aus Sex, Depressionen und harten Drogen. Man würde das gar nicht so denken, aber Melissa Ginsburg hat vorher vor allem Poesie geschrieben. Und das macht sich in Sunset City total bemerkbar. Das sind zwar nur so knappe 200 Seiten, aber in diesen wenigen, präzise gewählten Worten steckt unheimlich viel drin. Es geht zum Beispiel ganz viel um die Stadtentwicklung in Houston, ja, darum, dass zwischen diesen Vierteln und dem Lebensstil der Reichen und eigentlich allen anderen nur super wenig Berührungspunkte irgendwie existieren. Wir erfahren auch ganz viel über eine hochkomplizierte Mutter-Tochter-Beziehung, dann geht es um den Umgang mit kindlichen Traumata, um Trauer. Und das beschreibt Ginsburg mit einer ganz warmen Empathie für all ihre Figuren. Das heißt, Sunset City ist schon noir, aber seine Stadt ist nicht nur einfach ein nachtschwarzer Hintergrund, sondern die ist getaucht ins melancholisch goldene Licht eines Sonnenuntergangs.
Melissa Ginsburgs erster Kriminalroman Sunset City, der wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Katrin Bielfeld. Im Polar Verlag ist der erschienen und steht neu auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste im März. Und die ganze Liste finden Sie im Netz überall dort, wo es Krimis gibt.